Ganz herzlich möchte ich euch auch begrüßen von meiner Seite aus. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der heute Abend gekommen ist. Ich möchte gleich mit einer Ansage beginnen, und zwar auch genauso wie gestern Abend möchten wir es auch heute halten. Ich möchte eine Nachversammlung anbieten, gleich im Anschluss an diese Versammlung. Wenn wir hier oben unser Programm beendet haben, dann gibt es die Möglichkeit zu einer sogenannten Nachversammlung. Dafür steht uns der Seminarraum zur Verfügung, der sich genau hier hinter der Bühne befindet. Und diesen Seminarraum, den findet man, indem man entweder auf den Flur geht und dann gleich rechts reingeht, oder man geht durch diese Tür durch und dann kommt man dort auch an. Und dort möchte ich über das Thema sprechen, wie treffe ich eine Entscheidung für Jesus? Also es gibt die Möglichkeit, ein zweites Thema zu hören heute Abend. Und dieses Thema, das ist mir so wichtig, weil ich selbst eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen habe. Ich habe erkannt, dass ich so, wie ich bin, vor Gott nicht bestehen kann. Aber ich habe erkannt auch, dass Jesus mich lieb hat und dass er mich retten will, dass er mir meine Sünden vergeben will. Und dann habe ich gebetet zu Jesus Christus, dass er in mein Leben kommt, dass er mich reinigt von meiner Sünde. Damals war ich ein Kind und ich habe das versucht, so gut zu machen wie irgend möglich. Und ich hatte ja schon einiges gehört aus der Bibel von Jesus, wie man das macht. Ja, und dann habe ich gebetet und Jesus in mein Leben aufgenommen. Aber dann kam eine Phase, da habe ich mir die Frage gestellt, war das jetzt eigentlich echt? War das richtig? Habe ich das überhaupt richtig gemacht? Bin ich jetzt wirklich gerettet und bin ich ein Kind Gottes? Wenn ich heute sterben würde, würde ich im Himmel sein oder nicht? Und diese Fragen haben mich gequält und das ging über Jahre hin und ich hatte nicht den Mut, mit irgendjemandem darüber zu reden. Und dann habe ich im Alter von 17 Jahren meinen ganzen Mut zusammengenommen und dann habe ich gedacht, so kann es ja nicht weitergehen. Man muss doch irgendwann einmal Klarheit darüber haben, wo man steht, ob man gerettet ist oder nicht gerettet ist. Und dann bin ich auf den Prediger unserer Gemeinde zugegangen, um mal mit ihm darüber zu sprechen. Er hat mir vieles erklärt aus der Bibel. Und dann haben wir zusammen gebetet. Und seit diesem Tag habe ich diese Gewissheit und den Frieden. Und ich weiß, dass Jesus mich angenommen hat, dass er meine Schuld vergeben hat und dass ich jetzt ein Kind Gottes sein darf. Und das ist jetzt schon viele Jahre her und das hat mein Leben verändert. Jetzt bin ich unterwegs mit Jesus, spreche über Jesus. Früher war es so, wenn jemand gesucht wurde, kann mal jemand ein Zeugnis geben, so haben wir es gesagt. Also kann mal jemand etwas erzählen darüber, wie er Jesus kennengelernt hat. Oh, dann wusste ich gar nicht, was ich sagen soll. Aber seitdem ich Jesus habe und Frieden habe in meinem Herzen, kann ich davon reden. Jesus hat mir die Gewissheit geschenkt, ein Kind Gottes zu sein. Und das ist was ganz Großartiges und das kann jeder erleben, der heute hier ist. Inzwischen habe ich mit vielen Menschen gesprochen und habe gemerkt, es gibt so viele Menschen, die haben ganz ähnliche Fragen. Die haben auch Zweifel, sind sich nicht ganz sicher. Und das ist einfach so schön, wenn dann jemand dann glücklich wird und jemand weiß, ich bin gewiss, ich bin gerettet, mein Name steht im Lebensbuch angeschrieben, ich weiß, wohin meine Reise geht. Also von daher lade ich ganz herzlich ein, dass wir nach dieser Versammlung noch ins Gespräch kommen und noch weiter darüber nachdenken in unserem Seminarraum gleich nebenan. Jetzt komme ich zu dem Thema von heute Abend, die Urkatastrophe der Menschheit. Es gibt viele Katastrophen, die uns begegnen. Ein paar möchte ich mal nennen. Da war zum Beispiel der Untergang der Titanic, das größte Schiff der damaligen Zeit im Jahre 1912. Das Schiff galt als unsinkbar, war das größte Schiff, das jemals gebaut wurde zu damaliger Zeit. Es kollidierte mit einem Eisberg und ungefähr 1500 Menschen fanden den Tod. Das große Erdbeben auf Haiti 2010 forderte 315.000 Todesopfer. Das Erdbeben jetzt erst kürzlich in der Türkei und in Syrien, es forderte 56.000 Todesopfer und Millionen Menschen verloren ihr Zuhause. Der Erste Weltkrieg hinterließ 17 Millionen Tote. Und der Erste Weltkrieg wird auch bezeichnet als die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Also schon ganz ähnlich wie unser Titel. Nur unser Titel ist ja nicht die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, sondern wir wollen über eine Katastrophe nachdenken, die ein noch größeres Ausmaß hat. Nach dem Ersten Weltkrieg ging es weiter, bald folgte der Zweite Weltkrieg und viele andere Kriege. Und auch in unserer Zeit heute haben wir Kriege und sie beschäftigen uns in den Nachrichten. Wir sind besorgt deswegen. Erst einige Tage her, da hörte ich eine Reportage über den Krieg in Israel. Und die Reporterin, die beendete ihren Beitrag mit folgender Frage. Sie sagte, was muss passieren, damit es überall auf der Welt endlich Frieden gibt? Diese Frage hat mir gefallen. Was muss passieren, dass es endlich überall auf der Welt Frieden gibt? Man hört aus der Frage etwas raus, dass da die Antwort fehlt. Wer hat da die Antwort? Es gibt keine Antwort. Was muss passieren? Und ich habe für mich gedacht, darüber würde ich gerne sprechen. Nun, das ist jetzt nicht das Thema von heute Abend, aber das ist so ein gutes Thema. Und weil wir von der Bibel her auch etwas dazu sagen können, das ist so großartig, während so viele Menschen keine Antwort haben, haben wir die Bibel. Und in der Bibel haben wir eine Antwort. Wir haben den Untertitel, der rote Faden. Und gestern haben wir mit diesem roten Faden begonnen. Ein Faden hat einen Anfang. Und so haben wir gestern angefangen mit dem Anfang der Bibel und darüber gesprochen, wie Gott die Welt geschaffen hat und wie Gott uns geschaffen hat und wie gut Gott alles gemacht hat. Welchen guten Plan Gott für uns hat. Gott hat es wirklich gut gemeint für uns. Mit viel Kreativität hat er alles gemacht, hat die Welt geschaffen, hat uns geschaffen und das sogar in sein Ebenbild, so sagt er. Die Menschen lebten im Paradies, es ging ihnen gut, es mangelte ihnen an nichts. Sie hatten Gemeinschaft untereinander, sie hatten Gemeinschaft mit Gott, Frieden mit Gott. Sie hatten ein sinnvolles Leben, ein erfülltes Leben, Aufgaben, die sinnvoll waren, alles nur erdenklich Mögliche. Aber dabei sollte es nicht bleiben. Was dann passierte, gleich am Anfang in der Bibel lesen wir davon, also in 1. Mose 1 von der Schöpfung und im 3. Kapitel lesen wir bereits von dieser Katastrophe. Der Mensch sündigte gegen Gott und rebellierte gegen Gott. Die ersten Menschen, die Gott geschaffen hatte, das waren Adam und Eva. Und sie lebten in diesem wunderbaren Garten Eden. Sie hätten nicht sündigen brauchen. Es ging ihnen so gut wie keinem anderen von uns. Aber sie lehnten sich gegen Gott auf. Gott hatte ihnen nicht 10 Gebote gegeben, sondern nur ein einziges Gebot. Sie sollten nicht essen von einem ganz bestimmten Baum in der Mitte des Gartens. Aber genau dieses eine Gebot übertraten sie. Und damit waren sie Gott ungehorsam und sie zeigten ihre Rebellion gegen Gott. Und diese Sünde hat Auswirkungen bis in unsere Zeit hinein. Und wir können sagen, dass dies die größte Katastrophe ist, die die Welt jemals erlebt hat. Und jetzt könnte natürlich jemand fragen, wie kann das die größte Katastrophe sein? So eine kleine Sünde. Die essen eine Frucht von einem Baum, was ihnen verboten war, und das soll die größte Katastrophe sein des 20. Jahrhunderts. Das ist die größte Katastrophe, denn sie führte dazu, dass die Beziehung des Menschen zu Gott zerbrach. Und das ist das Wichtigste, was wir brauchen, eine Beziehung zu Gott. Und ohne Gott können wir unser Leben nicht bewältigen. Und diese Beziehung war hinüber. Und daher kehrte Chaos in diese Welt ein, Unrecht, Hass und Kriege. Das begann alles in diesem Moment. Aber es wird noch schlimmer. In diesem Moment verloren wir unsere Heimat, unsere ewige Heimat zu Hause, den Himmel, den Gott für uns vorgesehen hat. Mit unserer Sünde kann Gott uns nicht hineinlassen in den Himmel. Unsere Sünde trennt uns von Gott. Gott ist ein heiliger Gott. Gott ist gerecht. Gott kann niemals Sünde gutheißen. Er hat nie ein Ja dazu. Der Himmel würde verunreinigt werden, wenn nur eine einzige Sünde in den Himmel kommt. Und weil der Mensch jetzt Sünde auf sich geladen hat, war er ausgeschlossen vom Reich Gottes. Und jeder Einzelne von uns geht seinen Weg immer weiter und weiter von Gott weg. Und mit jeder einzelnen Sünde, die wir begehen, an jedem Tag, gehen wir weiter und weiter von Gott weg. Und so können wir den Himmel niemals erreichen. Das ist das schlimmste Schicksal, das einem Menschen je passieren kann. Ausgeschlossen zu sein vom Himmel. Und ich denke, dann mit diesem Hintergrund verstehen wir, warum der Sündenfall die größte Katastrophe des Menschen überhaupt ist. Unser Herz hat sich gefüllt mit Sünden. Und wir könnten einige Sünden nennen, aufzählen. Wir können an die 10 Gebote denken, was Jesus alles gesagt hat, was wir nicht tun sollen, nicht lügen, nicht stehlen. Wir sollen nicht falsch Zeugnis geben. Wir sollen nicht die Ehe brechen. Wir sollen nicht begehren, was dem anderen gehört. Und viele andere Dinge mehr. Und Sünden haben sich angesammelt in unserem Herzen. Und Gott möchte aber, dass unser Herz wieder rein wird, ohne Sünde. Gott möchte uns vergeben, was wir getan haben. Und damit das möglich ist, hat Gott Jesus auf diese Erde gesandt, den Sohn Gottes, damit er die Strafe bezahlt für unsere Sünden, die wir verdient haben. Keiner von uns ist in der Lage, das wieder gut zu machen, was er getan hat. Das kann nur jemand, der ohne Sünde ist. Und darum sandte Gott der Vater seinen Sohn Jesus Christus, der heilig ist. Er ist Gott selbst. Gott selbst kam zu uns auf diese Erde. Und als Jesus am Kreuz auf Golgatha starb, da starb Gott selbst für uns am Kreuz. Denn Jesus ist Gott. Gott nahm selbst unsere Schuld auf sich und bezahlte die Strafe, die wir verdient haben, damit wir frei sein können. Und wenn jetzt ein Mensch zu Jesus kommt und dieser Mensch seine Sünden bekennt, so wie wir es gehört haben auch in dem Zeugnis, und dann Jesus aufnimmt in sein Leben, dann wird sein Leben neu. Jesus vergibt ihm alle Sünde seines Lebens. Wenn wir uns das einmal so vorstellen wollen, bildlich. Angenommen, ich hätte jetzt hier ein Herz. Ich würde ein Herz hier zeichnen. Und das Herz voller Sünde ist schwarz, schmutzig, befleckt mit Sünde. Und was Jesus tut, er wäscht es rein, weiß wie Schnee. Und alle unsere Sünden werden vergeben und wir sind rein. Und so ist der Weg frei zu Gott, um in den Himmel zu kommen. Jetzt möchte ich einige Texte lesen, Bibeltexte aus der Bibel, denn unser Thema ist die Urkatastrophe des Menschen und davon ist die Rede in 1. Mose Kapitel 3. Und diesen Text, also was damals eigentlich passiert ist, Das wollen wir jetzt gemeinsam lesen. Ich lese aus 1. Mose Kapitel 3 ab Vers 1. Dort steht: Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Wir sehen hier, dass die Schlange zu Eva kommt und anfängt, mit Eva zu sprechen. Eine Schlange kann nicht sprechen, so wie wir Schlangen kennen. Aber diese Schlange, die zu Eva kam damals, das war der Teufel, das war Satan. Der kam in Gestalt einer Schlange zu ihr. Wir lernen den Teufel kennen in der Bibel. In der Offenbarung, da wird Folgendes über ihn gesagt: Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Also der Teufel wird auch genannt die Schlange. Und er wird auch genannt Satan. Das sind also genau unterschiedliche Begriffe für die gleiche Person. Der Teufel ist ein Durcheinanderwerfer, ein Durcheinanderbringer. Das ist die Wortbedeutung. Satan, das bedeutet Widersacher, Gegner. Der Satan ist der Widersacher Gottes, gegen Gott und gegen uns. Und dann heißt es, die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes. Satan ist listig, wie er vorgeht, um uns in Versuchung zu bringen. Und er verschleiert das, was er eigentlich tun will. Und auch heute ist es so, dass Satan sich nicht gleich zu erkennen gibt. Wir lesen in der Bibel, dass er sich sogar verstellt als ein Engel des Lichtes. Und so merken manche es gar nicht und sie fallen auf seine Schliche herein. Der Teufel wird bezeichnet als ein Vater der Lüge, als ein Menschenmörder, durch und durch böse. Und die Absicht vom Teufel ist, einen Keil zwischen Gott und uns zu schlagen und zu trennen von Gott, damit der Mensch nichts mehr zu tun hat mit Gott, sondern dass sie weit auseinander sind, dass eine weite Kluft besteht zwischen Gott und uns. Und wie geht Satan vor, um das Ziel zu erreichen? Die Taktik Satans ist heute noch wie damals. Der erste Punkt bedeutet, er stellt Gottes Wort in Frage. Er sagte dann zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Sollte Gott gesagt haben. Er sagt es nicht andersrum, Gott hat etwas anderes gesagt, sondern sollte Gott gesagt haben. Er sät Zweifel aus am Wort Gottes. Nun, auch an dieser Stelle hat er schon ein Stück weit das Wort Gottes verdreht, denn Gott hat nicht gesagt, dass sie von keinem Baum essen dürfen. Die durften nur von einem einzigen Baum nicht essen. Ja, wie geht es uns damit? Geht es uns auch so, dass wir in manchen Situationen denken, ja, ist das wirklich so gemeint, was da in der Bibel steht? Vielleicht bedeutet das doch etwas anderes. Und man ist vielleicht in einer Sache nicht ganz sicher, soll ich es tun oder soll ich es nicht tun? Könnte ja Sünde sein, steht das wirklich in der Bibel? Und vielleicht, ja, nachdem man gemerkt hat, ja, eigentlich steht es da, dann kommen vielleicht Fragen, ist das wirklich so schlimm, wenn ich das mache? Man will ja auch kein Spielverderber sein. Man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. Oder manche sagen, einmal ist kein Mal. Einmal eine Sünde, eine kleine Sünde. Und so verdreht der Satan das Wort Gottes. Er sät Zweifel am Wort Gottes. Nachdem die Zweifel angefangen haben zu keimen in der Person, dann verdreht Satan das Wort Gottes. Das ist der zweite Schritt. In 1. Mose Kapitel 3 lesen wir weiter: Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Na, das war doch richtig schmackhaft für die Leute. Ja, wenn du das tust, dann wirst du eine gute Karriere haben. Dann werden die Leute dich bewundern. Dann wirst du viel Geld verdienen. Dann wirst du Spaß haben. Dann wirst du Lebensglück haben. Dann wird es dir gut gehen, wenn du diesen anderen Weg gehst, nicht den Weg, den Gott haben will. Und die Frau ließ sich darauf ein. Und dann lesen wir, und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Im Neuen Testament werden uns einige Bereiche genannt, in denen wir als Menschen ganz besonderen Versuchungen ausgesetzt sind. Und das ist ja auch nicht nur damals so gewesen, auch heute noch versucht Satan uns zu Fall zu bringen. Und da wird im Neuen Testament gesprochen von der Fleischeslust, eine Gefahr für uns. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre, etwas Gutes zu essen. Sie wollte etwas tun für ihren Körper. Und dann heißt es, und dass er eine Lust für die Augen sei, eine Augenlust. So manches gibt es, was Menschen betrachten, von dem sie wissen, das ist sündhaft und Gott will das nicht. Aber der Mensch macht es trotzdem und lässt sich dadurch zu Fall bringen. Und dann ist im Neuen Testament die Rede vom Hochmut. Ja, dass er weise machte, so hatte die Frau den Eindruck. Und Satan hatte sogar versprochen, wenn du davon isst, dann wirst du sein wie Gott. Na, das ist doch was, so eine hohe Stellung zu haben. Das hat sie sich gewünscht. Und damit verwarf sie Gottes Ordnung. Sie nahm von der verbotenen Frucht und ihr Mann auch. Wie können wir uns schützen gegen Versuchung in unserer Zeit? Im Neuen Testament lesen wir, fliehe die Begierden der Jugend. Das könnte ja nur geradezu andeuten, als gibt es bestimmte Sünden, die sind nur für Jugendliche wichtig. Aber in der Jugendzeit ist man ganz besonderen Versuchungen ausgesetzt. Und wenn wir älter werden, sind die Versuchungen immer noch da. Und was wir tun sollen ist, fliehe, lauf weg von diesen Versuchungen, mach einen Bogen darum. Und wenn du weißt, dieser Platz, der ist nicht gut für mich, dann geh nicht dorthin, dann mach einen Bogen darum. Aber wir sollen nicht nur fliehen vor den Versuchungen, der Vers geht weiter. Hier heißt es dann, jage vielmehr der Gerechtigkeit nach und dem Glauben und der Liebe und dem Frieden. Es gibt so gute Dinge, die wir tun sollen. Und darauf sollen wir uns konzentrieren. Und dann haben wir auch gar nicht die Zeit für andere Dinge. Ich lese weiter in dem Bibeltext, wie die Geschichte weitergeht. Dort heißt es dann, und sie hörten die Stimme des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach zu ihm, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Bisher war es immer so, wenn Gott in den Garten kam und Adam und Eva dort besuchte, sie freuten sich, sie hatten Gemeinschaft miteinander. Eine wunderbare Beziehung war da zwischen Gott und den Menschen. Und was sich jetzt verändert hat, auf einmal hat der Mensch ein schlechtes Gewissen und er versteckt sich vor Gott. Und Gott ruft den Menschen: Adam, wo bist du? Ist es denn nötig, dass Gott fragt, wo bist du? Ist Gott nicht jemand, der ist allwissend und Gott weiß alle Dinge? So lesen wir es doch. Gott weiß sogar die Gedanken unseres Herzens. Sollte Gott nicht wissen, wo Adam und Eva sich versteckt haben? Ja, natürlich hat Gott das gewusst. Aber Gott zwingt keinen Menschen, zu ihm zu kommen, sondern Gott möchte, dass der Mensch freiwillig kommt zu ihm. Er möchte echte Gemeinschaft mit ihm haben. Und darum ruft Gott den Menschen und sagt: Adam, wo bist du? Die Beziehung zu Gott, die war durch die Sünde gestört. Aber Gott war immer noch daran interessiert, dass der Mensch zurückkommt zu Gott und dass er umkehrt, Buße tut, damit das zerstörte Verhältnis wieder geheilt wird. Und Gott ruft Adam: Adam, wo bist du? Und ich denke, in dieser Frage, da schwingt so viel von der Liebe Gottes mit, die er zu uns hat. Gott ruft auch uns und Gott ruft auch dich. Und wenn ich jetzt die Namen kennen würde von jedem Einzelnen hier, dann könnte ich die Namen einsetzen. Adam, Eva. Gut, ich mache jetzt nicht weiter, die Namen, aber setz deinen eigenen Namen ein. Gott ruft dich, weil er dich liebt und weil er möchte, dass du zu ihm kommst und dass du umkehrst zu ihm. Gut, der Mensch, der spricht jetzt mit Gott und er sagt zu ihm: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt und da habe ich gegessen. Einer schiebt die Schuld auf den anderen. Der Mann schiebt die Schuld auf die Frau. Die Frau schiebt die Schuld auf die Schlange. Warum stehen sie nicht dazu und sagen: Es tut mir leid, ich habe gesündigt? Weißt du, wenn wir einmal vor dem Gericht Gottes stehen, dann können wir uns auch nicht entschuldigen und unsere Schuld auf jemand anderes schieben. Ja, ich habe das nur gemacht, weil meine Klassenkameraden mich verführt haben. Ich habe das gemacht, weil meine Freunde oder meine Eltern mich verführt haben oder meine Arbeitskollegen oder damals auf der Party, da hat man mich überredet. Das zählt vor Gott alles nicht. Wir stehen vor Gott dann da mit unserer ganz persönlichen Schuld. Und wir müssen Rechenschaft geben für das, was wir getan haben. Da schickte ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Gott vertrieb den Menschen aus dem Garten Eden. Der Weg zum Baum des Lebens war verschlossen. Der Baum des Lebens ist wichtig, damit wir ewiges Leben haben können. War verschlossen. Und dieser Weg wurde erst geöffnet wieder durch Jesus. Und durch Jesus haben wir Zugang zum Baum des Lebens. Im übertragenen Sinn, ja, bildlich gesprochen. Wir dürfen Anteil haben schon jetzt am Baum des Lebens und ewiges Leben haben, wenn wir Jesus Christus haben. Und so zog die Sünde in die Welt ein. Das war der Start. Das war die größte Katastrophe des Menschen überhaupt. Im Neuen Testament lesen wir: Darum, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen hin durchgedrungen. Die Katastrophe damals war so schlimm, weil der Tod in die Welt gekommen ist. Damals gab es den Tod nicht. Die Menschen hatten das Leben. Und darum schickte Gott sie aus dem Garten Eden und der Tod kam in die Welt. Den Tod unterscheiden wir in dreifacher Weise. Wir sprechen einmal vom körperlichen Tod. Die Menschen starben nicht sofort auf der Stelle, aber durch die Sünde kam der Tod in die Welt, das heißt, der Verfall des Körpers trat ein. Und wir müssen heute alle sterben. Einige von uns sind jung und dynamisch und voller Energie und voller Kraft und haben so viel wunderbare Jahre vor sich. Und einige von uns, die wir hier sind, haben schon einige Jahre hinter sich. Und man spürt dann etwas von dem Verfall des Körpers. Vor ein paar Wochen habe ich das gemerkt. Auf einmal sehe ich vor meinem Auge Kreise und Punkte, die sich bewegen und so hin und her schwimmen. Bin ich zum Augenarzt gegangen, um zu wissen, was ist denn da jetzt los? Die Ärztin hat mich untersucht und mir das erklärt. Das ist etwas, was passiert, wenn man älter wird. Hintere Glaskörperablösung. Bei manchen Leuten ist das so, da verläuft das so, dass man kaum etwas davon merkt oder mitbekommt. Aber es kann auch in diesem Prozess auch eine Blutung, eine kleine Blutung entstehen. Und das ist das, was ich sehe. Das wird wieder besser, hat sie mir zugesagt. Aber wenn ich mir das so überlege, Glaskörper löst sich von der Netzhaut. Oh, das klingt für mich aber gar nicht so gut. Dramatisch. Aber das ist der Verfall unseres Körpers. Wenn man älter wird, dann wird es nicht besser mit unserem Körper. Es wird eher schlechter. Das ist der Tod, der in die Welt kam und wir spüren heute schon etwas davon. Und dann spricht die Bibel aber auch von einem geistlichen Tod. Im Neuen Testament wird davon gesprochen, ihr wart tot in geistlicher Hinsicht. Also der Mensch, der Jesus nicht hat, der keine Beziehung zu Gott hat, ist in geistlicher Hinsicht tot. Und darauf folgt dann schließlich der ewige Tod. Ewige Tod, das ist die ewige Verdammnis und das ewige Getrenntsein von Gott. Ein Mensch, der nicht bekehrt ist, keine Vergebung seiner Sünden hat und so in die Ewigkeit geht, er wird auf ihn wartet, die ewige Verdammnis, die ewige Strafe in der Hölle. Und das wird als Tod bezeichnet, der zweite Tod, also diejenigen von uns, die das nicht erlebt haben, auf die wartet erst einmal der körperliche Tod und dann als nächstes der ewige Tod, die ewige Verdammnis. Aber das muss nicht sein. Wenn du Jesus hast, dann wartet auf dich nicht der zweite Tod. Der erste Tod, der wartet auf uns, aber nicht der zweite Tod. Ja, wir sind im 1. Mose Kapitel 3. Das ist die größte Katastrophe aller Zeiten. Aber in diesem Kapitel leuchtet ein Licht. Und das finde ich so schön, weil Gott jemand ist, der sein Licht leuchten lässt. Und Gott möchte uns nicht in der Dunkelheit lassen. Und dieses Licht, das sehen wir in Vers 15. 1. Mose 3, Vers 15. Das ist ein Vers, der es von uns erfordert, gut hinzuhören. Ja, weil der Vers, da muss man ein bisschen dran arbeiten, ein bisschen tiefer graben. Ich lese ihn einmal vor. Gott sprach zur Schlange, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir, also zwischen der Schlange, und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wer spricht hier? Das ist Gott. Also ich, das ist Gott. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir. Wer ist dir? Das ist hier der Satan und der Frau und den Nachkommen der Frau. Das ist die Menschheit, die von Eva abstammt. Also eine Feindschaft zwischen dem Satan und der Menschheit. Aber aus dieser Menschheit, also aus ihrem Samen, wird jemand kommen, der wird dir, also dem Satan, den Kopf zertreten. Also das bedeutet jetzt mit anderen Worten, es wird ein Zeitpunkt kommen, da wird die Schlange, also der Teufel, besiegt sein. Der Teufel wird besiegt sein, er ist der Verlierer. Und er wird besiegt werden durch den Retter. Und dieser Retter, der kommt aus der Menschheit. Und das wissen wir schon. Also dieses Unheil, was es gibt auf dieser Welt, die größte Katastrophe, kann abgewendet werden durch den Retter, der den Satan besiegen wird. Und jetzt für diejenigen, die den Gedankengang mitgedacht haben, die jetzt die Frage, wer ist dieser Retter, der dem Satan den Kopf zertritt? Ja, mein Vortrag, aber darf man gern mal auch mal reinrufen. Jesus, genau, das ist Jesus. So hat Gott Jesus schon angekündigt, gleich am Anfang im ersten Buch Mose, Kapitel 3. Jesus wird kommen und den Satan den Kopf zerbrechen. Aber das wird Jesus einen Preis kosten. Der wird ihm in die Ferse stechen. Also Jesus wird leiden müssen. Und das wird Jesus einen hohen Preis kosten. Und das ist in Erfüllung gegangen, als Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha starb. Dort nahm Jesus unsere Sünden auf sich und dort besiegte er die Sünde, den Tod und den Teufel und den Satan. Und der Satan ist der Verlierer. Und darum sind alle diejenigen, die auf der Seite von Jesus sind, auf der Seite des Siegers. Jesus ist der Retter. Und darum heißt es, es ist in keinem anderen das Heil oder Rettung als nur in dem Namen von Jesus Christus. Und das ist so großartig, so wunderbar. Und darum sind wir so begeistert von Jesus und von diesen Themen, über die wir nachdenken dürfen. Gestern Abend, da habe ich ein bisschen erzählt von Josh McDowell für diejenigen, die dabei waren. Und heute möchte ich euch etwas erzählen von etwas, was Josh McDowell geschrieben hat. Er schreibt von einem Erlebnis, das sich zugetragen hat in Kalifornien. Dort stand eine junge Frau vor Gericht und sie wurde angeklagt wegen eines Verkehrsdeliktes. Und die Sache war ziemlich eindeutig und ziemlich klar, wer Schuld hat. Und dann stellte der Richter dieser Frau die Frage: Erklären Sie sich schuldig oder unschuldig? Und die Frau antwortete: Schuldig. Und das war ja auch klar. Und sie stand auch dazu, sie war schuldig. Das Urteil wurde festgelegt, die Strafe wurde festgelegt und dann wurde das Urteil verkündet durch den Richter. Es gab die Möglichkeit, entweder so und so viele Tage Haft oder auch eine Geldstrafe zu bezahlen. Und nachdem das Urteil verkündet wurde, geschah etwas ganz Besonderes. Der Richter stand auf, er legte seine Amtsrobe ab und dann ging er hin, holte seine Brieftasche und er bezahlte die ganze Summe. Die Leute waren verwundert, was passiert denn jetzt hier gerade? Nun, die Lösung ist folgendermaßen. Die Angeklagte, das war die Tochter von dem Richter. Und weil der Richter seine Tochter lieb hat, darum wollte er nicht, dass sie die Strafe bezahlen muss. Aber er war auch ein gerechter Richter. Er konnte nicht einfach sagen, ja, weil es meine Tochter ist, lass ich es mal durchgehen. Und drücken wir mal beide Augen zu, dann wäre er kein gerechter Richter mehr. Aber dieser Richter war ein gerechter Richter. Und Gott ist ein gerechter Richter. Aber Gott ist auch Liebe. Und darum verkündet Gott das Urteil, das wir verdient haben. Und Gott bezahlt die Strafe, die wir verdient haben, selbst, indem er Jesus Christus auf diese Erde sendet. Was ist jetzt unsere Aufgabe? Was müssen wir tun, damit wir auch frei werden von unserer Schuld? Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 steht: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu, und damit ist Jesus gemeint, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Unsere Aufgabe ist es, dass wir zu Jesus kommen mit unserer Sünde. Und wir bringen Jesus unsere Sünde. Wir bekennen sie ihm. Und dabei bekennen wir nicht nur ein paar Dinge, an die wir gerade denken, oder wir nennen einige Dinge, die uns vielleicht ganz besonders belasten, sondern wir bringen Jesus alles. Alles, die Sünden unseres ganzen Lebens. Auch wenn wir uns daran nicht erinnern können, an dem, was alles passiert ist in der Vergangenheit. Wir sagen zum Herrn: Ich bringe dir alle meine Sünden. Vergib du mir alle meine Schuld. Auch die Sünden, die ich begangen habe als Kind, als Jugendlicher, als Erwachsener. Ich bringe dir alles. Auch das, woran ich mich nicht mehr erinnern kann. Herr Jesus, vergib du mir meine Sünden und meine Schuld. Und Jesus nimmt alles weg, so als hätten wir niemals gesündigt. Und dann gehen wir weiter. Wir bleiben jetzt nicht auf halber Strecke stehen. Es gibt manche Leute, die machen diesen Schritt und bekennen auch die Sünde, aber sie gehen nicht durch die Tür. Und sie bleiben stecken in diesem Prozess der Errettung. Und sie nehmen die Vergebung niemals an im Glauben. Der nächste Schritt lautet: Wir nehmen Jesus auf in unser Leben. So wie es in Johannes Kapitel 1, Vers 12 steht. Wie viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinem Namen glauben. In dem Moment, wo jemand Jesus aufnimmt in sein Herz, kommt Jesus in sein Herz. Und er nimmt Wohnung in seinem Herzen. Und dieser Mensch wird ein Kind Gottes und wird gerettet für Zeit und Ewigkeit. Ist das nicht wunderbar? Alle Sünden vergeben und du wirst rein. Dein Name wird eingetragen im Lebensbuch. Du hast Bürgerrecht im Himmel. Und die Bibel sagt uns sogar noch: Wir werden wiedergeboren. Du wirst in die Familie Gottes hineingeboren, bist ein Kind Gottes und gehörst zu ihm für Zeit und Ewigkeit. Gibt es etwas, das dich abhält davon? Gibt es etwas, das dich daran hindert, Jesus aufzunehmen? Du musst jetzt nicht laut antworten. Diese Frage gilt jetzt natürlich denen, die diesen Schritt noch nicht gemacht haben. Warum nicht? Warum hast du es nicht getan? Warum hast du nicht Jesus aufgenommen in dein Leben? Ich habe mal eine Geschichte gehört und ich denke, diese Geschichte, die kann uns etwas deutlich machen. Die Situation war, dass jemand jung verheiratet war und er wurde als Soldat eingezogen in den Kriegsdienst. Jung verheiratet, verliebt, und er dachte immer wieder an seine Frau, vermisste sie sehr, aber die Zeit verging und schließlich kam die Zeit der Gefangenschaft, Arbeitslager, 2 Jahre getrennt von seiner lieben Frau. Seine Gedanken gingen zu ihr immer wieder. Und irgendwann kam der Tag, da wurde dann die Liste vorgelesen von den Leuten, die entlassen werden. Und an diesem Tag stand sein Name ganz oben auf der Liste. Ich bin frei, ich darf nach Hause. Und er hat gejubelt und sich gefreut. Er macht sich auf den Weg, reist in seine Heimatstadt und sieht, dass viele Häuser zerbombt sind. Er nähert sich seinem Haus. Es steht. Er freut sich. Wird meine Frau wohl da sein? Gleich werde ich sie sehen. Er klopft an die Tür. Und dann hört er Schritte. Und die Schritte kommen ihm bekannt vor. Er freut sich. Gleich werde ich meine Frau in den Armen halten. Sie öffnet die Tür. Sie steht da. Wunderschön, wie er sie kannte. Aber sie ist ganz erstarrt und erschrickt. Sie schließt die Tür und schließt ab von innen. Was ist passiert? Ein anderer Mann war da drin. Die Frau hat inzwischen gehört, dieser Mann sei im Krieg umgekommen, gefallen, und sie hat neu geheiratet. Und sie war jetzt nicht bereit, ihren Mann hineinzulassen in das Haus. Diese Frage stelle ich deshalb: Vielleicht gibt es etwas, das dich abhält, Jesus aufzunehmen in dein Leben. Gibt es etwas in deinem Herzen, das dich daran hindert? Ist vielleicht Satan in deinem Herzen und du willst ihn nicht rauslassen? Gibt es eine Sünde, an der du festhalten willst? Und du willst sie nicht aufgeben. Gibt es Dinge, an die du festhalten willst, die du loslassen solltest, von denen du es weißt, die gefallen Jesus nicht? Wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, dann möchte er dort Ordnung hineinbringen. Er möchte aufräumen mit den Dingen, damit dein Leben in Ordnung kommt. Dann wird dein Leben schön, dann wird dein Leben gut. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, dann wird dein Leben anders. Heute waren einige junge Leute von unserem Team unterwegs in der Innenstadt. Sie haben dort Lieder gesungen, sie haben dort Einladungen verteilt, mit Menschen über Jesus gesprochen. Solche Einsätze nennen wir auch manchmal Freiversammlungen. Wir gehen in die Stadt und sprechen dort mit Menschen über das Evangelium. Und so gab es eine andere Freiversammlung, und da waren auch junge Leute unterwegs. Und sie waren in der Stadt, haben mit Menschen über das Evangelium gesprochen, haben gesungen, haben Lieder gesungen. Und dann kam jemand mit dem Fahrrad vorbei, der kam aber etwas zu spät. Die Versammlung war schon zu Ende. Jemand lächelte ihm zu oder winkte ihm zu. Und er hatte gedacht, vielleicht sollte ich umkehren und da mal hingehen. Dieser Mann, der damit auf dem Fahrrad saß, war jemand, der hat so vieles schon hinter sich gehabt. Kriminell, er war kriminell, Drogen, Gefängnis, alles Mögliche. Und jetzt war er gerade an diesem Tag in einer verzweifelten Situation. Er wusste nicht, wie soll er seine Familie durchbringen. Und er hatte einen Plan. Er wollte wieder ein krummes Ding drehen. Und an diesem Tag kommt er da vorbei und er hat den Eindruck, ich sollte umkehren. Er kehrt um mit seinem Fahrrad, will irgendwie an der Gruppe vorbei, aber irgendwie geht das nicht. Er hält an, kommt mit jemandem ins Gespräch dort in der Gruppe und ein anderer schaltet sich ein in dem Gespräch. Derjenige hat eine Vergangenheit hinter sich, die so manche Vergleichspunkte hat. Und er hat mit ihm gesprochen. Und der Robert hat sein Herz geöffnet. Und der Evangelist, der mit ihm gesprochen hat, hat gesagt, weißt du, Jesus hat mich freigemacht von Drogen und Alkohol. Mein Leben hat eine totale Kehrtwendung erlebt. Willst du es nicht auch wagen mit diesem Jesus? Und der Robert überlegte, zu verlieren habe ich nichts. Und hat ihm gesagt, wenn Jesus das kann, was du mir gerade erzählt hast, dann will ich das auch. Und er traf an diesem Tag sofort eine klare Entscheidung für Jesus. Auf der Straße, Während andere Leute vorbeigehen, standen sie dort und beteten zu Jesus um Vergebung der Sünden. Er lud Jesus ein in sein Leben. Und sein Leben wurde anders. Und er hatte den Wunsch, aufzuräumen in seinem Leben. So viele Menschen gab es, denen er Unrecht getan hatte. Und am nächsten Tag ging es los, Leute besuchen. Du, ich habe dir Unrecht getan, ich habe das und das getan und wollte es wieder zurückzahlen, was er ihnen schuldig war. Und manche Leute waren so beeindruckt, haben gesagt, du, das freut uns, dass du diesen Weg eingeschlagen hast. Behalt mal das für dich. Andere aus seiner Familie sind zum Glauben gekommen. Andere aus seiner Verwandtschaft sind zum Glauben gekommen an Jesus. Und Jesus hat diesem Mann ein neues Leben geschenkt, ein neues Ziel für sein Leben. Und das habe ich erzählt, lieber Zuhörer, weil Jesus das mit dir auch machen kann. Jesus möchte auch in dein Herz hineinkommen. Und in dein Herz. In dein Herz, in dein Herz. Ich könnte jetzt jeden Einzelnen durchgehen. Ich kenne euch nicht. Manche haben Jesus aufgenommen in ihr Leben. Aber wenn Jesus noch nicht in deinem Herzen ist, dann lad ihn ein und dein Leben wird ein neues Leben werden. Lass die Gelegenheit nicht vorbeigehen. Heute ist deine Gelegenheit. Heute ist dein Tag. Möge der Herr dir dabei helfen, diese Entscheidung für Jesus zu treffen. Amen.